Und ich habe gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen? Und dann hat er so geschaut, dies, und dann so viel Besteck und so viel Weinglas, und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins. Und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren. Aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus. Also so gut kann er mir gar nicht gefallen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und hat gesagt, er hat mir noch was mitgebracht. Und dann hat er vom Kofferraum einen Blumenstrauß ausgegeben. Und dann habe ich gedacht, nein, ich brauche das eigentlich alles. Ich brauche das einfach nicht.
Schlagerspaß. Die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Mein Name ist Sava Hill und ich treffe mich hier jede Folge mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und versuche herauszufinden, wie sie eigentlich abseits vom Rampenlicht ticken. Mich interessiert vor allem, wie sie es auf die große Bühne geschafft haben, was sie antreibt, was sie glücklich und auch traurig macht und natürlich, wie sie privat leben und lieben. Und jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, ein richtig rockiger Wirbelwind aus Österreich, Melissa Naschenweng. Wenn ihr meinen Podcast verfolgt, wisst ihr, dass ich Melissa bereits zum dritten Mal hier begrüßen darf und ich kann nur sagen, es ist einfach jedes Mal schön mit ihr. Dieses Mal hatte ich auch das ganz große Glück, sie noch einmal persönlich zu treffen, vor dem Lockdown in Baden-Baden. Und diesmal nicht alleine, ich hatte auch meine liebe Kollegin Isabel aus der Redaktion mit dabei und so haben wir zu dritt mit natürlich genug Sicherheitsabstand ein Käffchen getrunken, geplaudert und erfahren, wie Melissa dieses sehr verrückte Jahr 2020 erlebt hat, welche Geschichten ihr neues Album Lederhosenrock erzählt und warum sie gelernt hat, dass man im Leben besser keine Pläne schmiedet. Und das mit 30 Jahren, wohlgemerkt. Wie immer war das ein super amüsantes Gespräch mit der lieben Melissa, wo ich wieder eine Menge Neues erfahren habe, das muss ich sagen. Und wer nicht genug von ihr bekommt, ja, der hat ja noch zwei weitere Folgen hier in diesem Podcast, die ich euch hiermit ans Herz legen kann. Bevor wir uns aber ins Café zu Melissa beamen, möchte ich mich aber noch entschuldigen, denn die Tonqualität ist leider passagenweise nicht die allerbeste. Der Geräuschkulisse zwischen, naja, Kaffeeautomat und Hintergrundgespräch konnten wir nämlich nicht entfliehen. Wobei, ich sag mir so, in stillen Zeiten wie diesen ist ein bisschen Leben zu hören ja auch nicht das Schlechteste, oder? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit der lieben Melissa.
Aber gut schaust du aus, muss ich sagen.
Ja, ist ja erholt, oder? Also es hat sich ja wirklich jetzt irgendwie, hat sich Ruhe verbreitet, auch in mir. Gezwungenermaßen. Und, aber jetzt muss ich sagen, gestern die Anreise, ich habe ja gestern eine ORF-Sendung in Wien gehabt und dann sind wir danach noch nach Stuttgart geflogen, dann sind wir nach Baden-Baden gefahren und heute den ganzen Tag Interviews, ich habe es richtig vermisst, und ich habe heute schon gesagt, also ich hoffe, dass ich es nicht verlernt habe, generell das Ganze, weil ich war es ja gewohnt, wenig zu schlafen und so. Aber jetzt merkt man schon, wenn man jetzt dann einen Auftritt in der Schweiz zum Beispiel letzte Woche hat oder jetzt gestern eine lange Anreise, dann merkt man, dass der Körper sich jetzt an das ruhige Leben gewöhnt hat. Und jetzt muss man ihn nochmal aufkurbeln und sagen, hey, das geht hoffentlich jetzt ganz bald noch einmal wieder weitergehen. Ja. Zumindest auf Promotion Tour geht es jetzt weiter.
Aber das interessiert mich jetzt persönlich. Ist man aufgeregt vor Interviews?
Also wenn man weiß zum Beispiel, dass es ein Live-Interview ist, Radio,
schon, ne?
Extrem.
Das ist also, dann fast wieder bei einem Konzert, kann ich mir vorstellen, oder?
Nein,
oder
es ist schlimmer.
Ja?
Es ist schlimmer, ja. Also wenn du jetzt weißt, du hast 20 Minuten Live-Einstieg und genau das, was du jetzt sagst, geht raus. Du kannst nichts schneiden, du kannst nichts schön zusammenschreiben. Ist es schon eine Anspannung. Auf der Bühne war es am Anfang so, da habe ich mir auch zwischendurch gedacht, was sage ich vor jedem Titel? Das denke ich mir jetzt schon lange nicht mehr. Und wenn ich ab und zu ein Blödsinn sage, dann korrigiere ich mich einfach irgendwie wieder. Aber im Radio oder natürlich im Interview ist es ganz was anderes. Das ist halt nicht das natürliche Musikspielen. Da mache ich ja eigentlich was, was ich so nicht auf der Bühne tue. Und das ist schon sehr interessant, aber ich finde den Beruf macht es deshalb so interessant, weil du so viele verschiedene Sachen hast. Also du hast Interviews, du hast Fernsehen, du darfst live spielen. Man schlüpft in so viele verschiedene Rollen und das ist echt cool.
Also du alles erlebst einfach, ne? Also wie viele Leute du kennenlernst und wie viele Orte.
Das ist echt cool. Und jetzt lernen wir Deutschland kennen. Endlich einmal Deutschland, weil von dem Land war es ja einfach zu wenig.
Ich habe Österreich, wirst du ja schon die österreichische Helene Fischer genannt. Da muss ich Helene Fischer vielleicht jetzt langsam mal anziehen.
Nein, ich glaube, sie muss da irgendwann wieder mal spielen.
Ja, das stimmt, ja.
Aber ist natürlich schön, wenn man so verglichen wird. Es ist halt, du bist blond oder du hast eine Ziehharmonika, dann liegt natürlich Helene Fischer, Andreas Cavalier nicht weit weg. Aber du kannst das Radl nicht neu erfinden. Und ich meine, den Erfolg, den die beiden haben, das sage ich ja immer wieder, sind Ausnahmeerscheinungen, das sind Ausnahmekünstler. Und ich mache mir da gar keinen Druck. Ich freue mich eigentlich über jeden Schritt, der passiert. Und in Österreich ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich habe erst vor kurzem den Amadeus gewonnen und das war echt...
Ja, mega. Ja,
danke.
Ja.
Vielen Dank. Also das war echt so... Ja, das war... Ich habe wirklich geweint, weil ich mich so gefreut habe und dann so reflektiert habe, was ist die letzten 10 Jahre passiert. Wie hart war der Weg eigentlich? Ja. Und mein Opa, der kann es nach wie vor nicht glauben. Ja, stimmt das jetzt wirklich? Hast du den größten Preis in Österreich gewonnen?
Hast du ihm den mal gezeigt?
Ja, er hat mich schon ganz stolz in der Hand mit der Oma.
Ja.
Beide, ja. Und dann habe ich gesagt, der österreichische Musikpreis, der geht an Opa und Oma. Und hat er gesagt, na, der gehört ja dir alleine.
Aber sie haben auch ihren Weg geebnet.
Ja, und einen Teil dazu beigetragen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber weißt du, was ich süß finde? Oder ich fand das, ich habe dieses Heinzeltriff, heißt das so?
Sommergespräch,
heißt das?
Ja.
Das fand ich total süß, weil dann war auch immer was eingeblendet von so einem Talentwettbewerb, wo du ganz früher war mit kurzen Haaren. Aber was ich da süß fand, sie hatten dann ja schon so ein Bild von dir im Kopf. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, wie schwer ist es, aus so einem Bild wieder rauszukommen und sich ein anderes Image anzulegen, wo man das Gefühl hat, das bin viel mehr ich und ich möchte so gesehen werden und nicht so wie damals.
Vor allem damals hat sie ja auch zu mir gesagt, also du hast es ja bestimmt gesehen, ein Nougat-Knödelli ohne Füllung.
Ja, doch.
Und das war so ein richtiger Schlag. Also da war wirklich so, ich habe gedacht, jetzt muss ich das Ganze beenden, weil jeder hat dann gelacht und es war natürlich peinlich. Und die Kritiker von früher haben gesagt, aha, jetzt endlich hört sie es einmal und so schaut es eigentlich aus. Das war richtig zach. Also da wieder rauszukommen, es hat jeder schon, ich habe den Stempel gehabt, sie kann nicht singen. Die kann das ja nicht, die kann gar nichts, außer ein bisschen vielleicht nett ausschauen. Und das war schon extrem zart, vor allem ich habe dann hier weitergespielt und irgendwie habe ich gemerkt, auf der Bühne funktioniert es ja, aber es ist in der Sekunde im Fernsehen, es hat einfach nicht funktioniert. Es hat der ganze Tag nicht zusammengestimmt, soll natürlich keine Ausrede sein, wenn du Profi bist, musst du eigentlich immer funktionieren. Aber es war einfach ein schlechter Tag und der schlechte Tag, der ist mir sehr lang nachgegangen.
Und, ist das so, ja?
Ja.
Hast du denn auch ans Aufhören gedacht? Oder?
Ja, das war sofort in der Sekunde. Also wir sind nach Hause gefahren, ich habe im Auto wirklich geweint und habe zum Papa gesagt, das war's, das ist für mich erledigt, das interessiert mich nicht. Ich mache mich nicht zum Offen, ich mache jetzt meinen Job oder ich lerne jetzt fertig und studiere. Und dann wäre ich Rechtsanwältin oder so. Also das war wirklich, das war eigentlich für mich was aus. Und der Papa hat dann gesagt, ja, jetzt wirst du dich dort rausbringen lassen. Dann sage ich, was rausbringen lassen? Das war einfach schlecht und ich habe auch mein Papa dann die Schuld, man sucht ja dann immer gleich mal einen Schuldigen und der nächste war halt der Papa im Auto, die hat gesagt, du bist schuld. Du, ich sag, ich soll noch mitmachen. Und zack, eigentlich, ja, vor allem jetzt ein wunderschönes Gefühl für mich, gell, so eine Genugtuung einfach, wenn ich so denke, okay, und irgendwann lade ich die am Lein, das habe ich mir vorgenommen, sollte ich jemals eine Stadthalle füllen, dann lade ich sie ein und dann gibt es Nougat-Knödel, dann kann sie vorne sitzen in der Stadt.
Geil.
Da bin ich dann schon so, wo ich mir denke, okay, dir habe ich es aber gezeigt.
Dir zeige ich es, ja.
Und deswegen ist am Album Lederhosen Rockalier drauf, das heißt Die Kämpferin. Und das ist einfach speziell für meine Kritiker, weil da hat es echt früher daheim echt viel gegeben. Ich habe mal gesagt, ja, was wird sie denn? Was will sie denn? Und dann natürlich der Wettbewerb nur dazu, wo es dann gegangen ist. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen, im Gegenteil. Ich bin zur Kämpferin geworden und ich glaube, ich habe noch viel mehr gekämpft. Wenn jemand gesagt hat, es geht nicht, weil dann haben wir mal gedacht, okay, und dir weißt sagen, weil das war für mich immer so ein Reiz oder so ein Ansporn.
Aber das Lied mochte ich auch, weil das ist so wirklich, weil wir haben uns ja schon darüber unterhalten, das ist, war direkt autobiografisch für mich, dieses Lied. Und dann habe ich mich gefragt, hast du heute immer noch zu kämpfen? Weil natürlich, du bist ganz oben angekommen sozusagen, ne? Den großen Preis gewonnen, jetzt ein neues Album und du hattest ja auch Platz 1 Album mit Wirbelwind und also hast so viele Erfolge eingeholt, da frage ich mich, wie sehr ist es aber immer noch kämpfen?
Also ich glaube, dass es je weiter, dass es nach oben geht, umso härter wird. Also geschenkt wird da jetzt gar nichts mehr. Und vor allem, ich habe ja jetzt auch in Österreich zum Beispiel schon einen kleinen Ruck, das Ganze zu halten. Also es hat einmal der Marcel Hirscher gesagt, oder generell die Sportler, aufgekommen ist schwer, aber sich zu halten ist noch viel schwerer. Und das merkt man eigentlich schon, weil nach vor allem nach dem Album Wirbelwind haben sie gesagt, ja, jetzt noch ein Bergbauernbuhr, jetzt musst du ja mal schauen und bringst sie noch was. Und dann ist halt Herz verliert gekommen, was auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich die Album dieser draußen und jetzt merkt man schon, okay, was wird das jetzt eigentlich für Album? War cool, die Reaktionen sind super, die gehen den Weg, also die Weiterentwicklung, die da passiert ist an dem Album, gehen sie mit mir mit. Und ich weiß, was auf dem Album drauf ist, also ich bin noch relativ gechillt, aber wir sind ja jetzt schon mit den Ideen wieder beim Nächsten. Und das ist schon echt etwas, wo ich mir denke, so, okay, ich habe schon wieder Demos, also es gibt schon wieder Lieder fürs nächste Album, aber es ist natürlich jetzt schon ein Druck da, jetzt musst du immer wieder mehr, du musst mehr liefern oder zumindest gleich abliefern. Und das, glaube ich, ist schon noch ein Kampf unter Anführungszeichen, den man eigentlich da mit sich selber führt, weil du willst ja nachliefern. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin zufrieden, es ist alles angekommen, es passt nur so. Ich will mich ja auch weiterentwickeln und vor allem, ich möchte ja nicht Leid verlieren, sondern Leid gewinnen. Und jetzt bin ich schon einmal beruhigt, weil ich weiß, dass auf dem Album, glaube ich, schon ein paar Zirka drauf sein, was ich mir halt hoffe und dass ich mich nicht täusche. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, das übernächste Album, das muss dann nur mal besser werden. Wie schaffen wir das?
Aber das Album klingt ganz anders, finde ich, als Wirbelwind. Also ganz, also rockig, das einmal ja so bluesig, das Lied. Also schon eine andere Melissa, finde ich.
Also es ist definitiv eine musikalische Weiterentwicklung hörbar. Vor allem, weil das ganze Album auf Band aufgebaut ist. Also das ganze Programm ist mit Band geplant. Das, was du jetzt gehört hast, sind aber noch nicht die Bergbauernsongs. Es sind nämlich wirklich Bergbauernsongs auch drauf. Die habe ich aber jetzt bewusst noch nicht veröffentlicht.
Doch, die habe ich ja gerade schon gehört.
Du hast das ganze Album schon gehört?
Echt? Ja.
Wirklich?
Vor Upstream natürlich, wir haben das jetzt nicht auf Spotify, aber ja.
Wirklich? Ja, aber das Sensenmann, das ist doch Bergbauern pur 02,
ja,
oder?
Ja, das stimmt.
Oder 2.0.
Aber ich fand schon, da war schon, also dieser Lederhosenbock sowieso.
Der Lausbub
war das Flussige, ne?
Ja.
Also,
was sagst du zu Isle of the Mountains?
Das muss ich jetzt nicht mehr so.
Das ist die poppigste Nummer, das ist komplett. Das ist kompletter Ausflug.
Also ich mochte sehr diese stillen Songs gerne. Mhm. Dieses manchmal brauche ich still.
Still, ja. Ja.
Gefühl mochte ich auch.
Mann, du bist so romantisch.
Ja. Aber ich bin so ein Typ.
Ja.
Ja.
Ja. Aber ich mochte auch dieses manchmal brauche ich still. Hat mir auch am besten gefallen. Ich fand das auch mega.
Ja, das war super. Ja. Da haben ganz viele gesagt, dass das eigentlich ein kleiner Juwel auf dem Album ist. Mhm. Und der Song war auch wie Herz verliert nicht fürs Album gedacht. Das war letztes Jahr mit meinen 180 Auftritte, 120.000 Kilometer. Und da war der Moment, eine Stunde Auftritt, 2,5 Stunden Autogramme. Ich habe es nicht abgebrochen, weil mir einfach die Fans so wichtig sind. Ich weiß einfach, dass ohne die Fans nichts geht. Und es war so oft Einlassstopp und die Zelte sind übergangen. Das war unglaublich und für mich war eine Umstellung. Und mir gedacht habe, okay, was passiert jetzt? Sind die alle wegen mir da? Du denkst das so, das kann nicht sein. Das glaubt man einfach nicht. Und dann willst du natürlich jedem eine Autogrammkarte geben. Und zu mir haben sie immer gesagt, nein, nach einer Stunde ist vorbei. Und ich so, nein, und der noch, und der noch, und der noch. Und dann war das letztes Jahr im Ende Juli oder Anfang August eine Autogrammstunde. Und ich habe schon gemerkt, während die ersten, also ich habe schon davor ein paar Mal gemerkt, dass mein Körper schwach wird. Aber man geht ja immer drüber, bis dann irgendwann einmal nicht mehr geht. Und das war echt so ein Moment, da bin ich gestanden und ich habe meine Songwriterin, die war damals dabei, angeschaut und sie hat mich angeschaut, sie hat gesagt, du bist so weiß, bitte hör auf jetzt, gell? Und ich habe gesagt, nein, es geht schon noch, es geht schon noch. Und dann haben sie mir Cola und Kaffee und alles gebracht, das haben die Leute nicht mitgekriegt. Aber wenn man das oben geschossen, dann Traubenzucker und auf einmal habe ich gemerkt, so, da habe ich echt einen Kreislauf zusammengebracht gekriegt. Und dann hat sie mich aussehen ins Auto. Dann war natürlich alles abgebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, na, was denken denn jetzt die Leute? Das war mein erster Gedanke, wo ich wieder halbwegs da war. Dann bin ich draußen im Auto gesessen. Ich habe gezittert von oben bis unten. Und ich habe zu ihr gesagt, bitte, Anita, bitte. Ich brauche es nur einfach einmal still. Nur einmal still. Ich kann immer. Und dann ist sie heim. Und mich haben sie dann ins Hotel geführt. Danach war Pause. Also 10 Tage habe ich dann ausgesetzt. Aber wir müssen, glaube ich, 5 oder 6 Auftritte, weil es war wirklich ein Wahnsinnsprogramm. Ich habe fast 18 Mal gespielt im Monat. Und dann war echt so, dass sie gesagt hat, eigentlich, das ist zu viel des Guten. Und dann ist sie heim. Um 5 in der Früh habe ich nächsten Tag dann gesehen, habe ich ein Lied drauf gehabt, eine Demo. Und das Lied heißt manchmal auch wie still. Und ich habe nächsten Tag, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, boah, da habe ich sie angerufen, da sage ich, Anita, was hast du mir da gezaubert? Dann sage ich, das ist nur für dich. Weil das kann ich nicht anschauen, wenn es dir so schlecht geht, gell? Und das ist eigentlich so, so ein grundehrlicher Song, wo ich sage, es gibt nichts Schöneres wie auf der Bühne, aber es ist halt auch, wenn es zu viel wird, ist es zu viel. Und da habe ich echt, ma, du bist so süß.
Nee, das rührt mich jetzt, ja, wirklich.
Es war wirklich eine ganz schlechte Stunde eigentlich. Und deswegen möchte ich ja sagen, wenn ich da in die Kinderaugen schaue, ist es ja wohl wunderschön. Mm. Aber trotzdem brauche ich danach, ich brauche einen Moment, brauche ich für mich, weil sonst habe ich die Kraft nicht. Gell?
Und aber hast du denn daran gedacht, dir auch eine Auszeit zu nehmen? Oder war das gar kein Thema?
Wo es war schon immer wieder im Gespräch, dass die Nachschwingen vorher Pause. Mm. Und das aber jetzt nicht, weil ich nicht viel vertrag, sondern einfach, weil es so viel war. Und weil ich einmal die Umstellung von normale Konzerte bis plötzlich trat alles durch. Das war wunderschön. Würde ich nie tauschen mit jemand anders. Aber trotzdem war es im Kopf einfach so viel. Ich bin da nicht mehr zurechtgekommen. Und dann war Helene Fischer Konzert geplant. Dann war mein eigenes Konzert in Kufstein, was mittlerweile schon ausverkauft ist mit 4000 Leuten. Und wir überlegen, einen zweiten Tag aufzumachen. Wo ich mir denke, das ist alles. Wann hätte ich das vorbereitet? Wann hätte ich denn mein Album eingesungen? Und dann auf einmal, mein Corona,
so Spirale drin,
das war echt so im Kopf die ganze Zeit, wie kann ich mich vorbereiten, wann? Und ein Album wieder so einzusingen wie das letzte, weil das war September 18 Mal spielen und 10 Tage im Studio stehen. Also da bist du wirklich, da funktionierst du einfach nur mehr irgendwie, bis es dann nicht mehr geht.
Ja.
Und dann war Fieber und dann weiß ich noch haben wir eh geredet, mein Management, da sage ich, ja, wie soll man denn tun? Ich glaube, ich muss mir jetzt einmal einen Monat ausnehmen, weil ich wäre nicht fertig mit der Vorbereitung. Mein Körper hat schon Kraft gehabt. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich möchte es nie mehr so weit kommen lassen, dass mein Körper nachgibt. Das war für mich klar. Also so weit lassen es nicht mehr kommen. Ja, und dann war Corona da.
Vielleicht ist das Schicksal auch ein bisschen. Ja.
Corona, ich meine, nur wegen mir doch.
Nee, aber manchmal ist es doch so, dass manche Sachen, ja klar, Corona ist nicht nur wegen jedem Einzelnen gekommen, aber wie als wär's gerufen, oder?
Also die Pause habe ich schon sehr gut genutzt. Mhm. In aller Ruhe ein Album aufgenommen. In aller Ruhe werde ich jetzt vorbereitet, mit Band zu spielen. Ich habe mich erholt daheim. Es war eine wunderschöne Zeit mit meiner Familie, die ich verbracht habe. Ich bin im Sommer sehr viel unterwegs gewesen eigentlich. Wir haben uns zwar nur in kleinen Gruppen getroffen, aber es war irgendwie so eine Zeit, die ich sicher schon 4, 5 Jahre nicht mehr gehabt habe. Mhm. Und ich denke mir so, jetzt habe ich eigentlich echt einen schönen Sommer verbracht. Ich habe mich erholt und jetzt hoffe ich halt wirklich für uns alle, dass es dann irgendwie weitergeht, weil ein Album auszubrettern ist schon super, aber ich möchte es ja live spielen.
Ja, eben. Klar.
Man will es ja
das
auch
vermisst
sein.
Man dann wahrscheinlich schon. Ja. Du bist ja sehr heimatverbunden. Hattest du jemals das Gefühl, du möchtest irgendwie mal ausbrechen, woanders leben oder war das immer...
Noch nie.
Du fühlst dich ja...
Also eben, es war bei mir genau gegenteilig. Ich wollte... Also ich habe mir sehr schwer getan, auszubrechen, weil ich ausbrechen habe müssen. Weil wenn man Musik macht, dann entscheidet man sich ja dafür, dass man die Musik in die Welt hinausträgt. Also ich kann jetzt nicht im Lesachtaler CD aufnehmen und nur daheim spielen, das geht sich nicht aus. Aber mittlerweile ist es echt so, dass die Bühne eigentlich meine zweite Heimat ist. Und durch das, dass jetzt die Bühne meine zweite Heimat ist, habe ich kein Heimweh mehr.
Mhm.
Weil ich ja eigentlich, wenn ich Musik spielen kann, ja daheim bin. Mhm. Und daheim ist dann doch da, wo das Herz ist. Und das Herz ist auf der Bühne. Und deswegen, das gibt es nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich Gott sei Dank das Heimweh abgelegt. Ich freue mich, wenn ich heimkomme. Ich freue mich wieder, wenn ich fahre. Und auch mein ganzes Team, das ist wie eine zweite Familie. Also da wächst man so zusammen. Das ist so wunderschön, wenn daheim deine Familie hast und dann, wenn du wegfährst, bist du aber trotzdem bei deiner Familie. Also irgendwie ist es nur mehr Win-Win.
Mhm.
Wenn du so in die Zukunft guckst und sagst irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das ein Thema ist, aber wenn du vielleicht eine Familie hättest, würdest du dich dann sehen dort? Oder könntest du sagen, nee, also vielleicht, wenn ich auch einen Mann finde in Berlin, dann lebe ich auch in Berlin.
Also Großstadt weiß ich nicht, ob für mich wirklich in Frage kommen würde. Vor allem, ich bin so wunderschön aufgewachsen und irgendwann sollen meine Kinder auch die wissen da aufwachsen, wo ich aufgewachsen bin oder zumindest in so einer ähnlichen Umgebung, weil wenn ich jetzt dann in Berlin wohne, weiß nicht, ob die Liebe so groß sein kann, dass sie mich so verbirgen lassen, da ich würde mich in einer Stadt auf Dauer nicht wohlfühlen. Ich komme gern dahin, aber ich brauche dann meine Ruhe und ich kann da, glaube ich, kein Kind erziehen.
Also ich finde das verständlich, wenn man so einmal, es sind ja viele Leute, die sind so frei wie ein Vogel, die sagen, ich will da gar nicht wohnen. Aber wenn das halt so ein Identitätsding ist, wenn eine ganze Musik basiert,
ja, dann würde ich, genau, ja, und dann würde ich, das würde sich ja nicht mehr ausgehen. Ich glaube, auch wenn du jetzt irgendwie eine Fanbase aufbaust, auf das Landleben hin, was ja wirklich auch daheim ist, und dann auf einmal poste ich ein Foto von einer Wohnung, wo ich in Berlin in der Stadt wohne, die würden sich denken, die hat das verarscht.
Nicht mehr so authentisch.
Nein, da war ich nicht mehr ich. Also da können die ja nicht ich sein.
Ja,
ich bin das gewohnt, das Wasser vom Hahn zu trinken, die Nacht das Haus nicht zuzusperren, außer vor die Tiere, fast keine Nachbarn. Das ist so wunderschön und das ist so ein Schatz, den man da eigentlich hat. Also das würde ich nicht aufgeben. Für keinen Mann der Welt.
Aber da siehst du ja auch, ich glaube, das ist jetzt, oh, ich muss jetzt mal meine Socks durch. Traktorführerschein?
Alles, was ich will, ist ein Fuhr mit einem Gefühl. Und ein Traktorführerschein.
Gutes Gedächtnis.
Ja, ne?
Sehr gut. Sehr.
Aber das heißt so, mit manchen Sachen, wo Männer vielleicht versuchen, Frauen mit zu beeindrucken, ein dickes Auto, die Muckis im Fitnessstudio, da hatten wir es eben von. Das geht bei dir nicht, oder?
Oder vielleicht doch. Ja, na, das wäre ja jetzt ein Wahnsinn, wenn ich sagen würde, natürlich zieht das. Nein, überhaupt nicht. Also deswegen mache ich ja so eine Songs natürlich mit einem Augenzwinkerer. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Aber es soll schon aussagen, dass es mit einem Porsche Cayenne jetzt allein nicht getan ist, sondern dass der Schlüssel zum Herzen beim Traktorführerschein liegt. Nein, aber ich glaube generell, wenn man jetzt glaubt, es ist nur Ausschauen oder es ist nur Geld, das hat mich nie interessiert. Und das habe ich damals schon bei dem Lied nicht mit mir gesungen. Also, und kannst das auch, weil daheim bei uns muss man anpacken können. Der Kind mit einem Schlitten nicht einmal übers Tal auf im Winter. Also, da braucht er schon eine andere Ausrüstung, wenn er will bei mir
ankommen. Das ist so ein richtiger Abturner bei Männern, wo du sagst, also
das geht gar nicht.
Das geht gar nicht, das ist so unsexy. Der kann sich gleich wieder umdrehen. Oh,
jetzt geht's Licht aus. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich das übertriebene, noble mit Schal und Mantel. Das mag ich nicht so gern.
Ja. Also ich
hab's lieber leger.
Bodenständig. Ja, bodenständig.
Natürlich kann er ab und zu so, aber wenn das Ganze auf das Etipetetti, sag mal bei uns, das geht sich bei mir nicht aus, weil ich selber so überhaupt nicht bin.
Ja. Ja,
ich habe ihn am liebsten mit einem Kapuzenpullover und lässige Jeans und einem Kapplauf.
Mir hat das auch gefallen, als wir uns bei dir getroffen haben. Da war es auch so einfach gemütlich. Ja, ich fand das so toll in den Bergen. Das
Wir haben nur leider schlechtes Wetter gehabt. Das ist mir ewig schon.
Das ist schlimm.
Ich zeig dir dann später, wie es ausschaut bei uns. Es hat nämlich jetzt 15 cm geschnieben. Es ist so schön jetzt schon da.
Oh, krass,
es
hat schon richtig Winter jetzt. Aber hattest du denn schon so Männer, die dir so Annoncen gemacht haben, die dachten, ja, die beeindrucke ich jetzt mal hier. Jetzt zeige ich erstmal meinen Porsche auf den Schlüssel und dann sage ich, dann fahren wir hier in ein super
Restaurant.
Und du dann so dachtest, ja, ich war schön im Messerlaufen.
Das hat es aber vor meiner Musikerkarriere, also zumindest war ich ja schon zwischendrin, aber noch nicht erfolgreich. Aber da haben sie mich schon, da waren schon zwei, drei dabei, die mich mit einem Schlitten abgeholt haben und ich bin da reingesessen und habe mir gedacht, hoffentlich mache ich jetzt keinen Dreck, dann fühle ich mich schon unwohl, wenn ich Angst habe im Auto, dass ich was falsch mache. Und es war auch so witzig, die haben mich dann, oder einer hat mich dann in einer ganzen, so ein Fischhaubenlokal ausgeführt und ich esse keinen Fisch.
Oh, Volltreffer.
Und ich habe gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen? Und dann hat er so geschaut und dann so viel Besteck und so viel Weinglas und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins. Und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren. Aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus. Also so gut kann er mir gar nicht gefallen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann hat er gesagt, er hat mir noch was mitgebracht. Und dann hat er vom Kofferraum einen Blumenstrauß ausgegeben. Und dann habe ich gedacht, nein, ich brauche das eigentlich alles. Ich brauche das einfach nicht. Und dann hat er mich heimgeführt und gesagt, alles Gute und mach's gut. Und war vorbei. Und der Mantel hat auch noch einen Kopf.
Auch das noch.
Aber geil, dass er im Kofferraum noch so einen Blumenstrauß hatte. Er hatte alle Register.
Ja, stimmt. Er hat alles versucht, aber nicht mit Melissa.
Weniger ist bei mir mehr.
Ja,
weniger. Er muss einfach nur stick. Also ich lasse mich sehr gerne unterhalten. Ich finde so einen Schmähvierer ganz cool.
So, im Lockdown haben wir mal geskypt. Yeah. Da kam ja gerade deine Single raus, Dein Herz verliert. Und die Geschichte kennen wir ja, dass das eben ja, nicht so glücklich ausgegangen ist. Bist du da immer noch so ein bisschen vorsichtig jetzt? Oder sagst du, ich bin jetzt offen, wenn mir jemand über den Weg läuft, dann...
Ich glaube, ganz vergessen kann man sowas nicht. Und das ist ja normal. Das ist so wie beim Skifahren. Wenn du einmal fliegst, dann musst du auch irgendwann wieder mal aufstehen und weiterfahren, aber die Angst fährt halt dann wahrscheinlich mit. Und das ist bei mir halt auch so. Also ich denke mir schon, ich werde mir das in Zukunft ein bisschen besser überlegen, weil damals, das hat sich so richtig angefühlt. Und ich habe mich da wirklich nur auf mein Herz verlassen. Aber vielleicht hätte ich müssen ein bisschen mehr denken. Also ein bisschen mehr Kopf hätte ich sollen einschalten. Und in Zukunft, ich weiß nicht, ob ich steuern kann. Also ich glaube, das ist mal vornehmen, aber wenn es soweit ist, werde ich es wieder nicht steuern können, sondern wieder auf mein Herz hören und vielleicht wieder mal, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze fliegen. Aber ich stehe ja wohl immer wieder auf.
Aber du bist ja mit dem Willi Gabalier befreundet. Und die hat, in dem einen Fall habe ich auch einen Willi gehört, beim Lausproben oder so. Da laufe ich zu Willi rüber. Irgendwie hat es da bei mir so geklingelt. War das an ihn?
Bitte?
War das an ihn geklingelt?
Ich habe heute in der Früh mit ihm telefoniert. Und es war so witzig, weil er gesagt hat, er hat in mein Album reingehört und er möchte mir gratulieren. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich gehört den Lausproben Plus, oder? Der Hansi und der Willi, und zum Hansi gibt es nämlich auch noch eine Geschichte, und er hat so gelacht. Nein, das hat die Anita geschrieben, den Titel hat es schon gegeben, bevor sie das gewusst hat, dass sie mich mit dem Willi so gut versteht.
Okay.
Also es ist wirklich zufällig, aber ich habe zu ihm gesagt, Willi, jedes Mal, wenn ich das Lied singen werde, ich werde immer an die denken.
Also ist das schon so eine richtige Freundschaft,
die nach wie vor besteht. Also er hat jetzt viel zu tun. Und ja, aber man hört sich dann telefonisch, er meldet sich so wie heute in der Früh um 8. Es ist einfach wirklich ganz, ganz ein lieber Kerl, und mit dem verstehe ich mich wahnsinnig gut.
Und hat er einen guten Männertipp? Weil ich meine, ich finde es immer sehr, ich habe leider gar keine Männerfreunde, was ich immer schade finde.
Ein Männertipp für mich?
Ja, weil männliche Freunde können nochmal einen guten Tipp haben, wie Männer so ticken, oder weißt du so?
So Einblicke.
Das habe ich ja nie, ich hab keine Männerfreunde.
Ja, nee, wohl, ich habe viele, viele männliche Freunde. Also im Sommer vor allem, da sind noch ein paar dazukommen, wo man wirklich so eine Clique jetzt ist.
Okay.
Und die dann sagen, ja, ich soll mir nicht, also meine männlichen Freunde sagen immer, ich würde mich unterm Wert eigentlich geschlagen geben. Also ich würde viel zu viel verzeihen, ich würde viel zu gutmütig sein, ich müsste da ein bisschen härter sein und ein bisschen mehr bei mir bleiben und so. Aber wenn es halt dann ein Mann sagt und ich sage, ja, wieso tut der jetzt so und wieso tut der jetzt so? Ja, das sind halt wir Männer, wir sehen das halt viel lockerer. Und wenn ihr Frauen da über euch oder über irgendwas nachdenkt, da fangen sie noch nicht am Land zu denken, dass vielleicht was nicht passen könnte, geht bei uns schon die Welt unter. Das sind halt so die Unterschiede. Aber das tut echt gut, wenn man dann so Freunde hat und mit denen telefoniert und sagt, hey, was soll ich da jetzt tun? Melissa, cool bleiben.
Aber bist du da eher schüchtern oder flirtest du dann schon gerne?
Also schüchtern glaube ich nicht, dass ich bin, oder? Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so voll auf Attacke gehe. Ich bin so eher das dazwischen.
Aber der Mann muss dich erobern? Oder nicht von ihm der erste Schritt kommen? Nicht mit Blumen?
Nein, mit Blumen brauche ich nicht kennen. Ja. Ich kann dann gleich wieder gehen. es ist schwer zu sagen.
Mhm.
Natürlich muss er sich einmal besser sein wie der davor. Das ist einmal sowieso klar. Aber der andere davor hat halt einfach nur einen einzigen Fehler gehabt. Und das war zwar schwerer, aber sonst hat eigentlich das Ganze drumherum, hätte man schon so gepasst in die Richtung. Also, lassen wir uns überraschen, wer da daher spaziert. Wahrscheinlich die Mama sagt immer, es wird ganz anders sein.
Aber das glaube ich auch.
Ja, das ist oft so.
Voll aus dem Schema.
Aus dem Radar, ja.
Wie waren denn deine Eltern? Weil deine Eltern sind ja immer sehr beschützerisch. Und dein Papa habe ich ja auch kennengelernt. Der ist ja echt ein Herz.
Mein Papa versteht sich mit alle Ex-Schwiegersöhne super gut. Der ist
wirklich? Ich habe gedacht, der wäre dann vielleicht eher
gar
so.
Nicht.
Du der Kritik. Ich nicht mehr aufgehen, Opa.
Na, jeder will meinen Papa als Schwiegerpapa haben, weil er ist einfach der, ist kein Schwiegerpapa, sondern das ist einfach ein Freund. Mit dem man auf Nacht zusammensitzt, dann vielleicht einmal er ein bisschen mit der Zimmerlika spielt, einmal Anstoß mit dem Bierlein. Also der Papa ist halt echt so ein cooler Hax. Die Mama auch, aber die Mama ist sogar in der Hinsicht strenger. Also sie sagt dann, mit so einem brauchst du sicher nicht kommen. Also da ist sie, brauche ich nicht. Dann sagt sie aber immer, gehst zum Papa mit ihm. Ja. Weil beim Papa kann die ganze Welt einspazieren. Der Papa ist da wirklich so, wenn ich ab und zu Liebeskummer gehabt habe und gesagt habe, Mama, Papa und so. Und der hat den nächsten Tag getroffen, war der mit ihm trotzdem Best Friend. Also es ist mein Papa. Das ist einfach so die Mutter Gottes vom ganzen Kärntnerland, glaube ich.
Dass der Papa so entspannt ist und die Mama eher streng, das ist sehr selten, oder?
Ja. Nein, sagt die Mama, das interessiert mich nicht. Also das geht jetzt zum Papa.
Dein Papa, das echte. Aber fährt er immer noch so viel? Es waren nicht so viele Termine, aber ist er da immer noch so an deiner Seite?
Wir sind letzte Woche gemeinsam in die Schweiz gefahren und das ist noch schon witzig. Dann hackeln wir uns ein, dann tun wir am Frühschoppen Musik rein, dann singen wir wieder ein bisschen. Das ist so, weiß ich nicht, das ist sogar eigentlich ein Wahnsinn, was ich in dem Jahr, obwohl Corona war, jetzt eben mit Amadeus und Pipapo Album, neues Album, wo sich da alles so tut und wir sind aber trotzdem immer noch die gleichen. So, du bist immer noch mein Kleine und ich so, ja, bist immer noch mein Papsi.
Ja.
Also das, es ändert sich. Ich fühle mich ja überhaupt nicht verändert oder irgendwas. Es ist alles so. Wenn ich daheim bin ich halt Kleine und wenn wir wegfahren, dann feiern wir halt ab und zu was Großes, aber es ändert sich im Herzen nichts und generell auch die Einstellung nicht. Also wir sind noch. Er ist auch ein sehr, sehr bescheidener Mann. Also die Mama auch. Aber der Papa ist ein Gastwirt, das merkt man auch. Mm. Da ist jeder willkommen, der freut sich über jeden, der daheim daherkommt. Das ist einfach so ein, so ein Lebemensch.
Ja, er macht guten Kaffee.
Ja?
Auf die Kaffeemaschine gucken.
Hat er gut gemacht. Aber dann, wenn du zu Hause bist, bist du ja bei deinen Eltern, ne? Also wohnst du da? Du hast ja kein, oder hast du jetzt eine eigene
Wohnung? Nein, also...
Hast du da manchmal schon Sehnsucht danach, schon so dein eigenes zu haben, dein eigenes Reich?
Ich habe ja schon einmal in Tirol gewohnt.
Also studiert halt?
Nein, da habe ich in Graz gewohnt, aber da bin ich immer montags raus, mittwochs rein.
Genau, ja.
Aber ich habe in Tirol gewohnt, ich bin seit 2 Jahren wieder daheim, also da habe ich in Tirol eine Wohnung gehabt. Und mir hat Tirol eigentlich sehr gut gefallen und ich bin auch sehr schwer wieder heimgegangen. Also, weil Tirol war, ich war auch so ländlich, es war eigentlich wie bei uns. Und dann bin ich heim und dann habe ich gesagt, ich ziehe erst wieder aus, weil wir haben ja ein riesengroßes Bauernhaus, also da ist ja Platz ohne Ende. Ich ziehe erst wieder aus, wenn ich mir dann wirklich hundertprozentig sicher bin, dass ich auch da bleibe, weil ich bin schon sehr oft ausgezogen und eingezogen.
Ah, okay.
Und das möchte ich mir jetzt echt nicht mehr antun. Also vor allem, wenn es dann wieder weitergeht, dann bin ich maximal, also im Schnitt 1,5 Tage die Woche daheim. Und wenn ich jetzt dann allein, wenn ich heimkomme und dann bin ich noch allein irgendwo in einer Wohnung, dann will ich auch lieber bei Mama, Papa, bei meinem Bruder, bei meiner Oma, bei meinem Opa sein. Also von dem her ist es schon ziemlich praktisch. Natürlich, mit 30 sollte man eigentlich schon sein eigenes daheim haben. Aber wenn ich mich nicht so wohl fühle daheim, dann sage ich, nein, ich warte noch ein bisschen.
Da müssen wir noch gratulieren nachträglich.
Ja, stimmt. Ja.
Aber im Juli war der Geburtstag.
Ja, schon ein bisschen her, aber
ja, danke. Wie war die 30?
Ja, also man hat dann schon einen Tag vorher immer so gedacht, na schade, eigentlich fühle mich noch so jung, aber es hat sich ja außer der Zahl wirklich nichts geändert. Man hat einmal noch reflektiert eigentlich, was so war. Es waren viele, viele wunderschöne Momente dabei und ich fühle mich nicht wie 30, also im Gegenteil. Also
wie alt fühlst du dich?
Ja, bis lieber 20 halt.
Ja, okay. Aber bei mir war das schon so. Also ich bin ja auch 30 geworden im April. Und dann war ich so voll cool, nee, 30 interessiert mich alles nicht. Und dann so ein paar Stunden, je näher das rückt, habe ich gedacht, oh Gott, guck mal, wie viele Jahre schon vergangen. Aber wie viel bleibt einem dann noch so circa? Was soll ich noch alles erreichen? Und dann habe ich auf einmal voll die Krise gekriegt. Oder, also richtig bescheuert. Und dann kam, habe ich meine Mutter telefoniert, ich so, Mama, wie ist das, wenn man 50
ist? Ja, das dachte ich aber schon.
Und meine Mutter so, ey, chill mal, ich denke überhaupt nicht darüber nach. Das Leben ist schön. Ich so, okay, wenn die Mama entspannt. fand das wirklich auch.
Aber ja, so runde Geburtstage, da, ja, da ist also dann immer so Revue passieren irgendwie auf die letzten Jahre. Und was will man noch? Wo will man noch hin? Das sind ja schon so einschneidende Momente trotzdem.
Ich finde halt, wenn man in den 20ern ist, wie du das empfindest, dann ist man so, oh ja, da habe ich ja noch Zeit. Also vielleicht packe ich das mal noch an. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat man irgendwie schon einen Job. Du hast dir schon eine Karriere aufgebaut. Also du vor allen Dingen hast dir schon eine Karriere aufgebaut. Und dann ist es so... also jetzt was ganz Neues anfangen, ist jetzt auch spät.
Okay. Und vor allem denkst du, jetzt geht es ja dann auf den 40er zu.
Mhm. Oh Gott, das klingt nicht gut. Aber wir werden immer noch jung und knackig auch mit 40.
Das stimmt. Überziehen. Ja.
Aber hast du denn irgendwelche Ziele für deine 30er, wo du sagst...
Es sind 10 Jahre, da hat man ja noch viel Zeit.
Also, du sagst, das ist sowas, das würde ich gerne dann schaffen, wenn ich die 40 ansteuere.
Ich wollte ja, mein Ziel war damals, dass ich bis 30 verheiratet bin und zwar Kinder habe und einen normalen Job von Montag bis Freitag. Also es ist nichts eingetroffen. Deswegen habe ich jetzt aufgehört, mir da irgendwie Pläne zu schmieden. Ich meine, wenn ich dann 40 wäre, wäre schon super, wenn ich eine Familie zusammengebracht hätte bis dahin. Ja. Aber wie gesagt, 10 Jahre sind ja Gott sei Dank noch Zeit.
Aber somit hätte sich meine Frage erübrigt, ob Melissa irgendwann Kinder haben möchte.
Ja, unbedingt, weil sonst können wir gleich nach Berlin ziehen.
Stimmt. Aber wie viele?
Na, wie viele, das weiß ich nicht.
Das war, nee?
Na.
Ich kann mir dich richtig vorstellen als Mama.
Echt?
Ja.
Ich bin ja so ein hundertprozentiger Mensch. Also wenn ich jetzt denke, ich kenne ja ein paar Künstlerkollegen, die haben nebenbei Kinder und so. Also ich würde das alles nicht zusammenbringen. Ich bin schon mit meinem Hund überfordert, wenn wir oft daheim sind. Weil ich mir denke, so, wow, das ist so viel zu denken. Also da möchte ich mich dann schon hundertprozentig auf das konzentrieren. Und ich bin aber jetzt auch so hundertprozentig bei meiner Musik. Und die nächsten 5 Jahre gibt es einmal neben Musik aber sicher nichts. Also... rede ich mir halt jetzt wahrscheinlich vor und da sitze ich in 5 Jahren mit 4 Kindern. Nein.
Das kann ja dann schnell gehen.
Das kann man, also das würde ich jetzt nicht sagen, jetzt müssen es 2 oder 3.
Aber ist dann nicht so die Gefahr, wenn man so 100% ist, was ich völlig verstehen kann, weil das ist so eine Welle, auf die muss man reiten jetzt, ja. Aber trotzdem, es gibt doch nie einen Zeitpunkt.
Der perfekte Zeitpunkt.
Nein, den kannst du nicht bestimmen. Ich glaube immer, du bestimmt schon oben einer mit. Weil allein das, was jetzt alles passiert ist, ich war auch so oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ich da und da nicht gewesen war, dann war ich halt auch nicht da. Also das sind schon alles so Sachen, wo ich glaube, ein bisschen steuert schon da oben einer mit. Den Glauben habe ich einfach von meiner Oma mitgekriegt. Und ja, ich denke mir jetzt auch so, für die nächsten 10 Jahre, ich weiß, dass ich Musik spielen will unbedingt. Ich weiß, dass ich irgendwann einmal vielleicht eine Tournee haben will. Aber was alles daneben jetzt passiert, das will ich gar nicht planen. Weil wenn du anfängst und das geht dann nicht, dann bin ich wieder unzufrieden oder so.
Ja, ja.
Vor allem das Private, das lasse ich lieber passieren. Weil da höre ich auf meine Pläne. Das hat mir kein Glück gebraucht.
Aber ja, wenn man so in die Zukunft guckt, Corona ist ja, macht ja auch nächstes Jahr so unsicher. Macht dir das auch ein bisschen Angst als Künstler?
Ich hätte mir schon gedacht, in der Corona-Zeit war es schon praktisch gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, jetzt kriege ich ein Kind. Der Gedanke ist schon einmal gekommen. Wirklich, weil man gedacht hat, so, ja, bin jetzt 2 Jahre eh und 2 Jahre
ja.
Dann hätte ich das
jetzt schnell 9 Monate.
Nein, aber das war nur, der ist nur ganz kurz aufgeflimmert, dieser Gedanke.
To-Do-Liste.
Ja. Musst du gerade nochmal lachen, Entschuldigung. No. Hätte ich das auch nochmal erledigt, ja gut.
Viel erledigt. Mir macht Corona in dem Sinn keine Angst, weil ich ja wohl weiß, es geht weiter und es wird zwar die ganz großen Konzerte so schnell nicht geben, aber für die ganz großen Konzerte bin ich eh noch nicht gerüstet. Das heißt, ich habe nächstes Jahr eigentlich Zeit, wenn es dann einigermaßen weitergeht. Und das glaube ich schon, dass bis zu 2000 oder 3000 Leute sein dürfen. Und dann kann ich ja mal ein bisschen was aufholen.
Da ist auch eine Menge neue Songs da.
Eben.
Ja, das stimmt. Also so Momente, wo du, das klingt immer so wahnsinnig groß, aber Existenz hattest und du dachtest, okay, vielleicht muss ich doch weiter studieren.
Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe aber heute schon einmal gesagt, wenn es vor 2 Jahren passiert war, dann hätte ich wahrscheinlich müssen nebenbei arbeiten gehen oder fertig studieren oder was auch immer. Aber jetzt habe ich wirklich, ich war echt fleißig und die Pause ist eh immer wieder im Raum gestanden. Die habe ich halt jetzt gehabt und jetzt mache ich Album-Promotion und also ich bin da sehr optimistisch, dass dass das auch weitergehen wird. Und wenn es jetzt noch ein Jahr dauert, werde ich das Jahr auch noch überleben. Also von dem her habe ich da jetzt überhaupt keine Angst von den Existenzängsten. Also der hat mich noch nie gehabt, der Gedanke.
Aber es ist ja viel wert, weil viele gerade andere Künstler, die kämpfen ja jetzt, haben wirklich zu kämpfen. Also das ist
also es hat sich ja doch dann irgendwo ausgezahlt, dass man alles niederreißt. Ja. Also ich habe letztes Jahr wirklich alles niedergerissen, was zwar dann irgendwann echt auch gefährlich geworden ist, aber ja.
Du warst fleißig.
Jetzt zahlt es sich aus.
Kannst du gut mit Geld umgehen?
Also da ist meine Mama sehr dahinter. Ich selber bin da vielleicht gar nicht so. Also ich glaube, die Mama kann es besser. Die Mama ist meine Finanzberaterin daheim. Dann sagt sie immer, hey, schau mal, was hast du denn da und da? Und wo ich mir ab und zu echt schwer tue und kenne mich wieder nicht mehr aus. Und so, also das ist die Mama, ist die bessere. Also das habe ich leider ein bisschen vom Papa mitgekriegt, dass wir da ab und zu den Überblick verlieren. Aber jetzt nicht. Ja, ich meine, da geht es jetzt nicht. Ja, ja. Geht es jetzt. Nichts Gescheites, aber da ist die Mama eigentlich so dahinter, die regelt das daheim, so bitte schau du ein bisschen und die Mama.
Ich bin auch mal froh, wenn das einer macht, weil diese ganzen Sparsachen und so,
da ich mich. Und das ist mal, also ich bin generell nicht für die ganze Organisation und was muss man jetzt da anlegen und so. Ich tue einfach gern ausführen. Ja. Die Mama sagt immer, ich tue immer kommandieren und anschaffen. Dann sage ich, ja, ich weiß, was ich will. Das weiß ich auch zu sagen. Mein Opa zum Beispiel, mein anderer, der war Feuerwehrkommandant, der da immer kommandiert. Und dann sagt sie, das ist wohl vom zweiten Opa. Dann sage ich, ja, vielleicht echt. Also ich weiß, was ich will. Mhm. Aber ein anderer muss es dann halt ausführen.
Aber überhaupt auch so in dieser Welt, wo wir gerade vom Geld und so, ich denke gerade an Barbara Schöneberger, die mal erzählt hat, wie es die Verträge aufnimmt.
Ja, nett.
Ja, aber man braucht ja einen Berater irgendwie auch, ne, dem man auch vertrauen kann.
Dass man eben auch nicht ausgenutzt wird. Also das
ja, ist natürlich als Frau nur mal schwerer. Gell? Ich denke mir oft, ich habe Sachen unterschrieben, da greifst du aufs Hirn. Also, weil ich einfach gedacht habe, ja, mal super. Und aha, wo muss ich das schreiben? Da habe ich mir gedacht, ist ja unangenehm, wenn ich mal das durchlese neben denen, weil der wird ja sich denken, ich vertraue ihn nicht. Zack, unterschrieben, fast wieder ein paar Tausend da weg gewesen. Also wirklich, also teilweise habe ich eine Sache gedreht, wo man gedacht hat, ja, ich spinne komplett. Und das ist jetzt, wenn ein Vertrag kommt oder so, das lasse ich andere machen. Ich möchte mit dem einfach möchte nichts zu tun haben.
Aber wurdest du dann auch schon mal veräppelt? Also
ja, veräppelt. Es waren schon ein paar Sachen dabei, wo danach zum Beispiel dann aufgekommen ist, okay, das ist jetzt circa 20 Mal zu viel, was der verlangt hat. Aber aus den Sachen habe ich dann auch irgendwie gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das nächste Mal lasse ich halt wen anders drüber lesen, weil mir ist es eh wieder unangenehm und ich glaube ja jeden alles. Wenn mir jetzt einer daherkommt und oder jetzt ich eine 99-jährige Frau bin und mir verkauft eine Lebensversicherung, dann werde ich unterschreiben. Deswegen lasse ich das dann lieber andere machen.
Aber
kennst du das auch bei Freundschaften? Also jetzt gerade, wo du dir in den letzten Jahren jetzt eine größere Karriere aufgebaut hast, dass du gemerkt hast, dass irgendwie Freunde dich irgendwie ausnutzen möchten? Also nicht nur im Beruflichen, sondern eben auch privat?
Also eigentlich habe ich da echt ein Glück gehabt, dass ich mir schon ganz früher meine Spezies gesucht habe. Man sagt immer, man braucht ja nicht ganz viele Freunde. Die kannst du auf einen, die richtig guten, kannst du auf einer Hand abzählen. Und da ist halt jetzt durch den Beruf seiner andere dazu gekommen, wo ich weiß, in die vertraue ich. Und ein paar sind aber schon ganz früher weggeflogen. Also da ist dann gleich ist der Moment gekommen, ich mache jetzt Musik. Und dann ist schon gekommen, da bist du jetzt ein bisschen was Besseres oder so. Die habe ich dann gleich ausgemischt. Also dann war da gleich einmal vorbei. Und sonst aber eigentlich vom Ausnutzen nah. Also da habe ich schon echt coole Freunde, die das absolut nicht ausnutzen. Im Gegenteil, die mir so viel ergeben, wenn sie da dabei sind. Und das ist ja was Gutes, wenn du da eine Freundin oder einen Freund mit hast, den du unten siehst im Publikum und der dich stärkt. Also wenn ich da an meinen besten Freund zum Beispiel denke, also da bin ich jeden Tag dankbar, dass ich den kennengelernt habe. Das war nämlich ein Zufall. Das ist ein Freund fürs Leben. Da kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich anrufen und egal was es ist. Der wird aber nie das ausnutzen, dass jetzt vielleicht mir da und da reinkommen oder Backstage da oder da, das interessiert ihn nicht.
Der hat kein Potenzial für mehr?
Nein, das ist mein bester Freund und seine Freundin ist wundervoll und seine Kinder
auch. Oh. Aber kennst du den schon seit deiner Kindheit oder erst später dazu hab ich, sozusagen?
Den habe ich vor 4 oder 5 Jahren, ich glaube, vielleicht sogar vor 5 Jahren habe ich den kennengelernt. Ganz witzig eigentlich. Und dann durch den Willi Gabalier sogar habe ich den kennengelernt. Und dann war das irgendwie so, das war echt freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick. Das hat so funktioniert, genauso wie es bei der Anita funktioniert. Und das ist echt so, jeden Tag in der Früh, jeden Tag auf Nacht. Also das ist einfach ein Bantel, das nicht reißen kann.
Also bist du da nicht so jemand, also du glaubst, Männerfreundschaften,
weil du hast ja viele
Männer, ja. Funktionieren.
Auf jeden Fall. Also ich habe fünf wirklich gute Freunde. Also die wirklich, die wissen alles von mir, die gehen mit mir durch dick und dünn, die haben es auch nicht, das sind auch meine Freunde, die nicht was probiert haben, also dass man jetzt da, dass so was läuft oder so, da weiß ich ganz genau, das ist klar definiert, das ist Freundschaft.
Das ist eine Grenze.
Und das ist echt, also das gibt's, ich habe sogar ab und zu hat's Phasen gegeben, da war ich mit Buben mehr unterwegs wie mit Mädels. Also das ist einfach, die sind halt einfach so grundehrlich, da wird nichts irgendwas herum.
Das ist ein anderes.
Ja, nein, also das war mir ab und zu sogar unkomplizierter. Ja.
Frauen machen gerne Psychospiele.
Ja, und ja, sind wir alle
mehr
die gleichen.
Drama, ne? Mehr
ja,
Drama.
Man ist eh jeder die gleiche. Ich bin ja auch ab und zu eine Drama-Queen. Das will jetzt, aber natürlich, wenn du jetzt eine zweite Drama-Queen hast und du bist schon selber eine, dann ist es natürlich doppeltes Drama. Und dann gehe ich lieber mit der Ruhe irgendwo hin.
Ja, und die Freundin von deinem ersten Freund, die ist da cool?
Die ist voll cool. Also die bewundere ich wirklich. Also der kommt mit mir, der fährt mit mir, schlägt mich zum Night Race und bleibt da 3 Tage mit mir. Oder da gibt es nichts. Also das finde ich echt, also da gibt es auch ganz, ganz wenige Frauen, die das akzeptieren.
Ja.
Weil ich habe schon Managerfrauen erlebt, die, also früher, vor allem früher war das echt so, die haben das nicht so cool gefunden, wenn da nicht der Mann jetzt ein paar Tage nicht heimgekommen ist und mit einer Künstlerin unterwegs war. Das ist jetzt eigentlich da bei der Freundschaft gar nicht der Fall.
Aber wir wollen, apropos, Andreas Gabalier ist ja im gleichen Management. Ist es so, wächst man da auch noch näher? Er hat ja damals auf die Schlagerkreuzfahrt mitgenommen und er hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Ist er dann auch jemand, der dir dann noch mehr zur Seite steht mit Tipps? Und weil ich könnte mir vorstellen, je höher man geht, die Luft wird immer dünner. Mhm. Also man wird ja, sagt man ja so, je erfolgreicher du bist, desto einsamer wird es ja auch. Ja? Und dann kommt man da natürlich Leuten näher, die das kennen. Also da kann halt dann auch nicht mehr jeder mitreden. Ne? Was kannst du mir halt, kann ich halt irgendwann keinen Rat mehr geben. Ja? Ist er dann schon ein Ansprechpartner für dich?
Ich finde, es ist das, was es ausmacht zwischen Andi und mir jetzt zum Beispiel, wir haben uns in Felden ab und zu getroffen, er arbeitet ja da oder hat da im Sommer ein bisschen ausgeschenkt, das hat ihn so sympathisch gemacht, wirklich Freitag, Samstag hat er seinem besten Freund da geholfen oder einem seiner besten Freunde, der mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist und dann hat man sich halt unten getroffen und dann hat man einfach angestoßen und ganz normal geredet. Natürlich sagt man, okay, wer hat jetzt das produziert oder, aha, machst du was Neues, aber dass ich jetzt sage, Andi, was soll ich jetzt tun oder so, das würde ich nicht machen, also das...
Warum?
Glaube ich, nein, weil ich finde, das ist so schön, dass wir uns wirklich so normal verstehen. Er sagt, natürlich hat er gesagt, ein bisschen entspannter soll das Ganze angehen, immer nicht so einen Druck machen, aber dass ich jetzt sage, nein, wie oder was, das würde ich... Ich finde, das ist fehl am Platz, also ich sehe den Andi echt als einen meiner allerliebsten Kollegen, wirklich vor allem, weil er so nett zu mir ist. Aber ich würde das jetzt nicht ausnutzen und sagen, kannst du mir jetzt sagen, wie soll ich das und das und das machen? Weil er ist halt doch ein Mann, ich bin doch ein Mädel, das ist anders. Also du bist generell schon die ganze Basis anders. Und ich würde es auch nicht mögen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an seiner Stelle bin und da kommt was Junges daher, und der sitzt dann mit mir zusammen und darf eh schon da an dem Tisch sitzen und die akzeptiere ich eh und keine Ahnung was. Und dann fängt er mich an, Fragen über die Branche, was oder wie. Also das würde ich nie machen.
Aber jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit, wo du viel zu Hause warst, hast du irgendwie so eine andere Seite nochmal von dir entdeckt, wo du jetzt so viel Zeit mit dir selbst hattest?
Nein, also eine andere Seite jetzt gar nicht, aber einen neuen Sport habe ich. Ich tue jetzt gern reiten. Also ich bin das hat mir total getaugt. Also ich bin früher einmal geritten, aber da war ja nie mehr Zeit. Und kochen und backen tue ich eigentlich jetzt auch ganz gern. Was ich früher zwar auch gern getan habe, aber dann war es halt nicht mehr an der Zeit für das Ganze. Aber sonst, ich bin nach wie vor keine Putzfrau geworden. Also die Mama sagt immer ein bisschen mehr putzen, weil nicht schlecht, hast du eh so viel Zeit. Ich bin halt gerne in meinem Chaos. und ich beherrsche mein Chaos.
Ist das so, Melissa kommt und da, wo du stehst, lässt du alles liegen?
Es ist wirklich so, wenn wir in ein Hotelzimmer einchecken, also nach 5 Minuten glaubt man, ich habe eine Woche da gewohnt. Ich versuche zwar echt wirklich alles, ich habe natürlich ganz viele Käfer, und dann fange ich an zu suchen. Und ich suche halt einfach die ganze Zeit, suche ich was. Und wenn ich dann suche, dann lege ich das wieder dahin, dahin und dahin und dahin. Und irgendwann ist so ein Chaos. Das ist, der Papa ist nämlich gar nicht Chaos. Ich sage immer, das gibt's nicht. Bitte, bitte reiß mich zusammen. Sag ich, Papa, ich kenne mich wohl aus. Sag er, nein, ich glaube nicht, wenn du die ganze Zeit was suchst.
Ich stelle mir gerade vor, mit den Klamotten auf dem Lampen.
Ja, genau, überall verteilt.
Ich finde, in der Welt der Prominenten ist es ja schon manchmal auch, geht es auch um Oberflächlichkeit. Ja? Das ist ja eigentlich gar nicht du.
Na,
wie tust du dir auch manchmal ein bisschen schwer damit, dass es auch viel um Äußerlichkeiten geht? Ist man schlank, ist man nicht schlank? Sieht man toll aus? Hat man eine reine Haut? Hat man dies, hat man jenes?
Wenn ich ab und zu so schaue, was auf Insta so passiert, wo ich mir denke, so, ich tue es außer Filter nur mehr Filter. Mhm. Also da kommt man dann ab und zu, also taugt man nicht so, wo man denkt, eigentlich wird die neue Generation wird so geblendet. Es ist dich keiner, also vielleicht ein paar wenige, ja, aber sonst ist halt keiner perfekt. Und ob das stresst, also ich habe jetzt Fotos gesehen früher, ich war da echt sicher um 5 Kilo schwerer. Das hat man auch da gesehen, denke ich mir oft so, boah, wo tue ich die Fotos? Aber ich hätte nie bewusst jetzt ein bisschen was abgenommen oder ich mache halt jetzt nicht bewusst Sport, ich mache einmal die Woche, ja. Aber es stresst in dem Sinn, weil du einfach merkst, okay, jeder will noch schöner sein und noch perfekter sein. Und das ist mir einfach so zu anstrengend, wo ich oft sage, nein, deswegen, das ist gar nicht ich. Und da tue ich mir ab und zu wirklich schwer, weil dann jeder perfekt gestylt und die ganze Zeit und dann beschmiert. Du darfst aber nicht miert ausschauen. Und letztes Jahr waren halt die Augenringe schon da herunten und ich habe mir gedacht, so, na, wie soll ich denn noch aufschminken? Und je mehr du geschminkt hast, desto schlechter ist die Haut worden. Das sind schon so Sachen, wo du denkst, muss es eigentlich sein oder muss es nicht sein? Ich meine, ein bisschen was muss man schon natürlich, wenn man jetzt da so eine CD veröffentlicht und in der Öffentlichkeit steht, muss schon ein bisschen was musst du schon antun. Das ist eh klar. Ich kann jetzt nicht mit einem Stallgemund irgendwo hinlaufen. Man kennt ja, aber würde ich jetzt nicht machen.
Das Trockenschaffen, aber das auch.
Ja, genau.
Aber das absolut Perfekte, das werde ich nicht sein. Und das weiß ich, das geht sich auch nicht aus. Für das bin ich viel zu chaotisch und viel zu viel ich.
Und genau so lieben die Fans Melissa ja auch. Deswegen bleib einfach, wie du bist, liebe Melissa. Ja. Leider sind wir auch schon am Ende von unserem Interview. Es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin echt gespannt, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielleicht ja in Kufstein bei Melissa Naschenmengs Open Air, wenn das denn Corona 2021 zulässt. Ich drücke jedenfalls ganz, ganz fest die Däumchen. Ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert Schlagerspaß doch gerne oder teilt es mit euren Freunden oder anderen Schlagerfans. Und wer nicht nur hören, sondern auch etwas sehen will, der sollte dringend auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo ich ganz, ganz viele tolle Videos mit den Stars für euch gedreht habe. Und natürlich sind auch Videos mit Melissa dabei, zum Beispiel, wo ich sie in Kärnten besuche und sie mit ihren Großeltern exklusiv für euch musiziert. Also das müsst ihr anschauen, das ist einfach so herzig, also ganz, ganz schön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Ich bin ganz arg gespannt, welche Künstler 2021 bei mir zu Gast sein werden. Und so oder so, ich freue mich drauf. Alles Liebe wünsche ich euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.